Und da war wirklich ein Junge, nur ein einzelner Delfin. Und den kenne ich auch, seit er geboren ist. Didi heißt er. Und das war halt super spannend auf einmal. Der schwamm dann bei mir vorbei. Und dann hat er realisiert, ey, das bin ich. Und dann hat er wirklich, zack, komplett anderes Verhalten kurz. Begrüßung und so weiter.
Wie sieht so eine Begrüßung aus?
Herumgekreist mit Whistle. Und dann wirklich, wenn sie wieder hochgehen, um zu atmen, direkt wieder zu dir runter. Also gezielt. Und neben dir her schwimmen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du tauchst unter Wasser und du hast das riesengroße Glück, dass Delfine auftauchen. Die Delfinschule ist in ausgelassener Stimmung und sie fangen an zu spielen. Sie balancieren kleine Korallenstückchen und irgendwann schwimmen sie auf dich zu, bringen dir ein Stückchen Koralle und fordern dich auf, mitzuspielen. Wie würdest du reagieren? Ich glaube, ich wäre hellauf begeistert. Angela Ziltener ist das auch, lehnt diese Einladung zum Mitspielen allerdings ab. Denn die Delfine sind ihr Forschungsobjekt. Seit über 15 Jahren ist sie in Ägypten und erforscht die dort ansässigen Delfine. Und als Forscherin versucht sie immer, eine gesunde Distanz zu den Tieren zu wahren. Das klappt allerdings nicht immer. Denn viele der Tiere kennen Angela seit Geburt an und sie mögen sie. Wenn sie Angela unter Wasser entdecken, dann schwimmen sie zu ihr, begrüßen sie und ja, sie wollen sie auch ins Spielen mit einbeziehen. In dieser Folge hören wir die wunderbare Geschichte von Angela. The Mother of Dolphins, wie sie auch von manchen Leuten genannt wird, die eine so besondere Beziehung zu diesen Tieren hat. Ihre Forschung nutzt sie, um die Delfine zu schützen. Aber im Alltag gibt es ganz viele wunderbare Momente, in denen sie mit diesen Tieren interagieren kann. Sie wird uns viel über die Delfine beibringen. Auch etwas über die Körpersprache dieser Tiere, sodass wir vielleicht auch in Zukunft besser bewerten können, wie geht's den Tieren gerade und wollen die in Ruhe gelassen werden oder mit uns spielen. Angela wird aber auch eine dramatische Geschichte erzählen von einem jungen Delfin, nämlich Latif, der sich in einem Seil verfangen hat und die deutlich macht, dass der Kontakt von Mensch und Tier nicht immer nur positive Seiten hat. Freut euch auf eine Folge, die ganz im Zeichen der Delfine steht. Und im Zeichen einer Frau, die ein ganz besonderes Verhältnis zu diesen Tieren hat. Viel Spaß mit Angela Ziltener.
Werbung. Wenn ich mit den Helden der Meere spreche, wird für mich eines immer wieder deutlich. Die Folgen des Klimawandels sind längst auch in den Meeren sichtbar. Darum ist es mir wichtig, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und herauszufinden, welche Lösungen es geben kann. Für alle Podcast-Fans habe ich daher eine Empfehlung. Jetzt Klimachen. Der neue Klimapodcast der Stadt Stuttgart motiviert mit seinen Geschichten, klärt auf unterhaltsame Weise auf und macht Mut, durch pragmatische Lösungen selbst etwas zu bewirken. Alle zwei Wochen haben die beiden Hosts, Joti und Chris, eine starke Persönlichkeit zu Gast und sprechen über Themen von klimafreundlicher Ernährung, über die Energiewende bis hin zur Kreislaufwirtschaft. Alle Gäste haben einen Bezug zu Stuttgart, aber keine Sorge. Die Botschaften und Relevanz jeder Folge reichen natürlich weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Besonders gut hat mir Folge 2 gefallen, in der Carina Spieß von Germanwatch über den Handabdruck erzählt, nämlich die Möglichkeit, unsere Umwelt positiv zu gestalten. Und auch Folge 3 mit Jan Hegenberg fand ich super, da ich ihn schon seit Jahren als eine der angenehmsten Stimmen und Positionen in der Klimadiskussion empfinde. Also, falls ihr Lust habt, euch mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen und dabei ein paar Lösungsvorschläge mitnehmen wollt, dann hört mal rein. Jetzt Klima machen. Überall, wo es Podcasts gibt und auch unter dem Link in den Shownotes.
Hallo Angela.
Hallo Christian.
An einigen Stellen wirst du als die Delfinflüstererin bezeichnet. Hast du den Namen schon mal gehört? Dolphin Whisperer? Also ich habe das gelesen.
Ja, das habe ich schon gelesen, gehört. Ja, es gibt verschiedene Namen mittlerweile, auch in Ägypten. Von dem her, ja, ist alles möglich, gerade mit Delfin natürlich verbunden.
Welche Namen hast du noch?
Ja, ich habe zum Beispiel auch Dolphin Lady.
The Dolphin Lady, okay.
Ja, dann Mother of the Dolphins.
Oh, ja, Mother of the Dolphins.
Habe ich auch schon gehört. Ja, so verschiedenes, ja. Aber jeder weiß es oder viele sagen dann auch, wenn sie mich speichern, Angela Dolphin. Dann ist auch klar, ja.
Angela Dolphin, sehr schön. Delfin-Mama, das finde ich ja irgendwie am schönsten.
Ja, es ist und ein bisschen aber ja.
Ein bisschen Und ich glaube, die Frage, die ich jetzt stellen werde, die zielt so ein bisschen auf dieses ab. Nämlich, wie ist denn deine Beziehung zu den Delfinen? Also, ich glaube, die meisten Menschen, die erleben Delfinen als etwas, was ein riesengroßes Glück ist, wenn man ihnen überhaupt mal persönlich begegnet, wenn man sie mit eigenen Augen sehen kann vom Boot aus oder vielleicht sogar aus dem Wasser. Und dann sind es aber Delfine, die schwimmen vorbei. Vielleicht hat man sogar eine Interaktion mit denen. Es bleiben aber Tiere und man kommt nicht so auf das Level, dass man wirklich eine persönliche Beziehung aufbaut. Und diese Namen, Delfin-Mama, die hat natürlich eine Beziehung zu ihren Kindern, ganz individuell. Oder auch Delfinflüsterin. Da denke ich mir so, es gibt Delfine, denen du zuhörst, die dir zuhören. Also das sind Geschichten, die in meinem Kopf entstehen. Und deswegen würde mich total interessieren, wie ist dein Verhältnis zu Delfinen? Gibt es da ja vielleicht so dieses romantisierte, es gibt so einen Delfin, der dein Freund ist oder irgendwie sowas?
Ja, ich habe natürlich viele Freunde, sag ich jetzt mal. ja, da ich ja jetzt schon fast 15 Jahre immer wieder zurückkehre nach Ägypten. Und das hat dazu geführt, dass ich die mittlerweile sehr gut kenne. Als ich dazu mal angefangen hatte, sie zu erforschen, da waren schon einige Kälber, also Babys, mit der Mutter. Und die kennen mich natürlich jetzt sehr gut nach 14 Jahren, 15 Jahren. Ist schon sehr spannend, ja, wenn du ins Wasser gehst und du siehst dann auf einmal, oh, manchmal schwimmen sie wie vorbei und dann realisieren, oh, das bin ich ja. Und dann begrüßen sie dich und bleiben eigentlich wirklich den ganzen Tauchgang mit dir zusammen. Und das ist natürlich dann schon extrem, ich sage jetzt mal, das geht tief. Ja, ich hätte mir das nie so erträumt eigentlich, dass das möglich ist, so akzeptiert in der Gruppe zu sein. Ja, gewisse Individuen, die ich sehr gut kenne, schon jetzt als Kalb, sage ich jetzt mal, in der Mama-Position, Baby-Position, also die schwimmen dann unter der Mutter, die sind natürlich jetzt auch, ich gehöre wie dazu, also die haben mich halt schon sehr früh kennengelernt, als sie sehr klein waren. Wahnsinn. Und die sind dann noch intensiver als eigentlich die erste Generation, die ich erst dazu mal kennengelernt habe und dieses Vertrauen aufgebaut habe. Also es ist ganz, ganz speziell.
Das überrascht mich auch total, dass unter all den Menschen, wahrscheinlich im Neoprenanzug, werdet ihr da reinspringen. Also ich habe schon Schwierigkeiten, wenn ich mit 5 Leuten zusammen im Wasser bin, die alle Schwimmanzüge und Taucherbrille aufhaben, überhaupt die auseinanderzuhalten. Wer ist jetzt nochmal wer, obwohl es Menschen sind, die ich gut kenne, dass die Delfine dich da erkennen, das ist ja wirklich unglaublich.
Ja, es ist wirklich auch erstaunlich. Also ich habe das gerade kürzlich wieder gehabt im November. Da waren ganz viele Taucher, also unglaublich viele. Da waren gerade mehrere Safari-Boote zusammen und mehrere Tauchgruppen. Und ich war auch mit einer Tauchbasis unterwegs. Halt, ich hatte da eine Präsentation gegeben und danach gingen wir ins Wasser. Und bei so vielen Menschen, ja, ich habe dann auch gedacht, jetzt ich liebe es natürlich, solche Experimente halt auch, okay, erkenne mich und so weiter. Und da war wirklich ein Junge, nur ein einzelner Delfin. Und den kenne ich auch, seit er geboren ist. Didi heißt er. Und das war halt super spannend. Auf einmal, der schwamm dann bei mir vorbei. Und dann hat er realisiert, ey, das bin ich. Und dann hat er wirklich, zack, komplett anderes Verhalten kurz, Begrüßung und so weiter.
Wie sieht so eine Begrüßung aus?
Meistens Also wenn ich komme, dass wenn sie realisieren, dass ich das bin, dann wird wie herumgekreist mit Whistle, also oft also mit Pfeifton. Und dann wirklich, wenn sie wieder hochgehen, um zu atmen, direkt wieder zu dir runter, also gezielt. Und mit dir dann eigentlich neben dir herschwimmen. Als Wissenschaftlerin ist es halt immer sehr schwierig. Ja, man sagt, hey, neutral bleiben, beobachten. Das ist natürlich enorm schwierig, wenn man mit einem sehr intelligenten Tier, das einem sofort erkennt, durch natürlich ein Scan. Also ich vermute auch, ich habe auch gemerkt, also die können natürlich im Ultraschallbereich dich durchscannen.
Ja.
Und das bedeutet, dass sie natürlich auch andere sehen als du jetzt, wenn du ja. nur Taucher siehst mit Maske und Tauchanzug, haben die natürlich eine Art Template-Kopie, also schon bereits gespeichert, ja, wie du aussiehst. Also das matcht natürlich dann auch mit ihrem Bild, das sie davor schon gemacht haben von dir selbst.
Und muss man sich das vorstellen, dass Delfine nicht so wie wir nur auf die Oberfläche gucken? Also wenn ich dich anschaue, dann sehe ich deine Haut, deine Haare, deine Kleidung. Delfine im Wasser mit ihrem Ultraschall müssten eigentlich alles in dir auch sehen. Die müssten sehen, wie dein Herz schlägt. Die sehen, wenn eine Frau schwanger ist, dass da noch ein kleines Wesen mit drin ist. Die sehen, was weiß ich, irgendeinen Nierenstein oder wenn du eine Operation hattest und dir wurde eine Platte in den Arm gemacht, um ein Bruch zu sein. Und das erkennen die alles mit, wenn die dich anschauen.
Ja, wie detailliert sie das dann sehen? Ja, wir haben natürlich Vorstellungen von unserem Ultraschall, wie wir das sehen.
Ja.
Was genau und wie im Detail ist natürlich extrem schwierig. Aber man kennt es von früheren Experimenten, dass man zum Beispiel eine Kiste hatte und da verschiedene Gegenstände drin hat, dass der Delfin sofort erkannt hat, welcher Gegenstand da drin ist. Wie genau detailliert sie dich dann sehen, aber ja, sie haben sicher ein innerliches Bild von dir. Eine Art Ultraschall jetzt mit dem Nierenstein, weil es natürlich schon ein bisschen könnte sein. Aber wie genau ist es natürlich für uns schwierig, ja, jetzt das zu sehen. Aber ich denke, genau das ist der Punkt, dass sie uns so schnell wiedererkennen dann, auch mit der Maske. Vielleicht ist es auch noch, also ich meine, durch den Ultraschall. Manchmal sind sie aber wie am Schlafen und auch selbst da sind sie eigentlich ruhig, schlaft eine Gehirnhälfte, die eine ist wach und die andere schläft. Aber Ultraschall machen sie in dieser Zeit nicht. Und auch selbst da, wenn ich ins Wasser gehe und die Delfine schlafen, kommen sie manchmal sofort, haben aber immer noch das eine Auge zu.
Wow, und ist das nicht ein wahnsinniger Vertrauensbeweis, dass das sie schlafend...
Richtig, ja.
Wow.
Das ist wirklich für mich das Zeichen, dass sie wirklich mir auch vertrauen. Also das ist so schön auch zu sehen, wenn sie in einer Schlafgruppe sind auch, wie sie dann wirklich auch, wenn sie hochgehen, um zu atmen, dann wieder die 15 oder 20 Meter, wo ich dann unten bin, direkt wieder hinkommen, mich integrieren in die Gruppe. Und dann auch das eine Auge, das eigentlich zu ist, zu mir gerichtet ist.
Mm.
Und das löst immer sehr viele Emotionen aus. Also auch für mich, also ich empfinde dann wirklich so eine, ja, es ist so wie eine Demut auch und Dankbarkeit, dass ich das erfahren darf. Und ja, ich fühle mich dann wirklich wie auch verantwortlich, sage ich jetzt mal, die Delfine zu schützen, ja, dass es ihnen gut geht, weil ich eben diese enge Beziehung habe, also dieses Vertrauen. Ich glaube, das ist genau das, was es ausmacht. Ja, ich möchte einfach, dass es ihnen gut geht und möchte so viel wie möglich auch publizieren, auch weltweit, nicht jetzt nur den Delfinen jetzt im Roten Meer, sondern auch weltweit durch die Delfine, die mir halt diesen Einblick geben im Roten Meer, spricht natürlich auch für andere jetzt für in anderen Gebieten, ja, Regionen. Aber dort hat man einfach die Möglichkeit nicht so nah zu sein. Ja, das ist natürlich schon etwas sehr Spezielles, ja, was ich da jetzt vor 15 Jahren aufgebaut habe.
Das ist so spannend, was du erzählst. Und es klingt wie in so einem, wie so einem Film. Also ich musste zum Beispiel an Free Willy denken, den ich als Kind gesehen habe und wo ich so gedacht habe, wow, wenn das möglich ist, so eine Beziehung zu einem Tier, einer anderen Spezies aufzubauen, dass man sich erkennt, dass man irgendwie so ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Und da war es eine Wal in Gefangenschaft, also das war ja eigentlich eine schreckliche Geschichte. Und das in der Wildbahn, wo die Tiere sich selbst entscheiden, will ich dieses Verhältnis eingehen oder nicht, das bringt auf jeden Fall sehr viel in mir zum Schwingen, wo was du denkst, wow, wie toll ist das. Und jetzt hast du das beschrieben und manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, das durch die Augen anderer zu sehen, die dich beobachten. Und ich glaube, da ist auch der Name entstanden, Mutter der Delfine. Weil, also es leuchtet für mich jetzt total ein, wenn du diese Delfine seit 15 Jahren als Babys kanntest und bis jetzt kennst und für die Delfine einfach schon immer da warst, dann ist das ja fast wirklich wie so eine Mutterfigur, auch wenn du natürlich bei weitem nicht die Mutter bist, das sind die Delfinmütter natürlich selber.
Absolut.
Aber worauf ich hinaus wollte, wie beobachten andere deinen Kontakt zu den Delfinen? Die werden ja 100% dir immer mal wieder das spiegeln und dann sagen so, wow, also wir haben da gerade das und das und das gesehen. Also gibt's da so Geschichten, die bei dir hängen geblieben sind, wie andere dein Verhältnis zu den Delfinen erleben, ausdrücken, beobachten?
Ja, also wie gesagt, jetzt die Taucher haben natürlich dann sofort, also das ist, war sehr spannend. Jetzt auch jetzt mit Didi, das, was ich erzählt habe, diesen einen Delfin bei so vielen Tauchern, also das waren wirklich 80 bis 100 Taucher. Also es war wirklich sehr viel an diesem Tag, sehr viel los. Die eine hatte mich gar nicht erkannt unter Wasser, weil eben ich hatte sogar noch eine Haube an. Es war November, es war ziemlich kalt. Dann hat sie nur gesehen, dass dieser Delfin halt auf einmal so herumkreiste und dann immer bei mir blieb. Und dann hat sie, ah, oh, das ist ja die Angela, jetzt macht es Sinn. Ja, also das.
Eigentlich die Delfine haben mir gezeigt, wer du bist, ne?
Ja, ja. Genau. Und auch andere, die meinten jetzt auch mit Filmen oder Fotografieren. Also es ist schon so, dass die Delfine sehr neugierig sind und mittlerweile habituiert sind, auch vor Ort. Also viele Taucher.
Habituiert heißt gewöhnt.
Genau, und die Taucher und die Schnorchler. Also viele haben auch sehr schöne Momente, auch sehr individuelle, schöne Begegnungen mit den Tieren. Weil sie halt auch öfters dahin fahren und die Delfine, die sind vor allem eben jetzt auch die zweite Generation ist ja fast damit aufgewachsen, jetzt auch mit diesem Menschenkontakt. Aber ohne Füttern, das ist auch sehr wichtig, ja, so, ich habe nie irgendwie ein Delfin oder so angelockt mit Futter oder so, das ist einfach wirklich durch die Zeit so entstanden. Und man sieht halt auch jetzt zum Beispiel, Kameramänner haben mir das gesagt oder Fotografen, die mit mir unterwegs waren. Die Delfine, wie sie halt die Delfine gefilmt haben und als ich dann nicht anwesend war, dass die Delfine sie wie ignoriert hatten. Also halt auch einfach vorbeigeschwommen oder ja, sie konnten nicht mithalten. Also die haben mir das auch mitgeteilt, wow, das war ein ganz anderes. Also man sieht es einfach, ja, dass sie halt viel bessere Aufnahmen jetzt machen konnten, halt über eine längere Zeit. Ja, es gibt ja im Netz mittlerweile schon sehr schöne Begegnungen und die Leute schicken mir diese oft und sagen, hey, wer war das jetzt? Welches Individuum, dieser Delfin, kam zu mir? Und mittlerweile weiß ich auch, wenn sie den Delfin nur beschreiben, ja, ah, das könnte zum Beispiel Laura sein oder ah, das könnte Didi sein. Und ich finde es so witzig, wenn wir dann, wenn sie mir das Material dann zuschicken. Ja,
und
ich so, das ist ja genau, ja, ja, typisch, ja.
Typisch. Also es ist, wie viele Delfine kennst du?
Wir haben in der Region vom Norden Elgunas bis runter Urgada haben wir 350 Individuen im Katalog. im Delfinkatalog. Das sind die, die wir immer wieder mal sehen, aber halt nicht alle regelmäßig, weil manche sind halt weiter nördlich, andere weiter südlich. Und im Katalog haben wir mal 350
Und mit wie viele davon könntest du erkennen, wenn sie an dir vorbeischwimmen?
Ja, mittlerweile, ich habe ja auch viele benannt, aber auch von unserem Team werden die benannt. Vor allem ja die Jüngeren, die Juveniles oder Kälber, gebe ich natürlich auch die Chance, dass mein Team sie benennen kann auch. Und natürlich die, die ich am Anfang gegeben hatte, die bleiben mir natürlich dann
mehr noch in
Erinnerung. Mehr, weil du sie selber benannt hast. Das sind ungefähr 100, 120.
Wow, wo du wirklich sagen würdest, wenn der vor mir ist, weiß ich sofort, welcher es ist.
Ja, vor allem, wenn sie natürlich, ich sage jetzt mal, die Rückenflosse sehr prekär.
Wahnsinn.
Also man kann sofort sagen, das ist der von den Rückenflosse. Die Markanten, sage ich jetzt mal, erkenne ich sehr schnell.
Mhm. Ja. Wahnsinn.
Mit den Jüngeren ist es schwieriger, weil sie halt weniger Narben haben oder Kerben in der Rückenflosse oder sonst wo am Körper, die sind eher noch so ein bisschen rein, sage ich jetzt mal. Ja, die muss ich dann manchmal jung, genau. Die muss ich dann im Computer nachschauen oder ich habe jetzt auch Kollegen, Kolleginnen, die die IDs machen und da schicke ich dann manchmal, weil sie gerade dran sind, hey, wer war das heute? Also das muss ich schon mittlerweile auch anwenden. Ich weiß nicht, ob es zu viele Delfine sind oder ich einfach schlechter werde mit Namen merken.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass nach einer gewissen Zeit, am Anfang ist es natürlich, wie du schon sagst, die, die man selber benennt, da wo auch, also nach 15 Jahren, es wird bestimmt noch was sehr Besonderes für dich sein, mit den Delfinen zu tauchen, aber nicht mehr so besonders wie vor 10 Jahren, als das dann noch frischer war. Irgendwie gewöhnt man sich dann ja auch noch mal dran und wenn du dich gewöhnst, dann ist es für dein Gehirn natürlich auch wieder eine nicht mehr ganz so extreme Ausprägung, jetzt einen neuen Delfin kennenzulernen, wie es vielleicht früher nochmal war. Also ich kenne das auch so, dass wenn man sich dann am Anfang die Dinger, die da passieren, zu denen hat man noch eine ganz besonders enge Bindung. Wir sind schon mittendrin gelandet, trotzdem möchte ich sie jetzt nochmal aufmachen, die Kategorie Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Vielleicht fangen wir noch mal so an. Woher kommt denn eigentlich deine Begeisterung für Delfine?
Ja, die hatte ich eigentlich, die Begeisterung hatte ich immer schon seit Kind.
Mhm.
Ja, da habe ich hatte auch immer eine große Zuneigung und Leidenschaft fürs Wasser. Ich fühlte mich sehr wohl im Wasser und fand es halt super spannend, auch die Tiere, die im Wasser leben. Ich liebe auch oder war immer sehr verbunden mit Tieren. Also die haben mir sehr viel gegeben. Hunde, Pferde, da war ich, als ich ein sehr kleines Mädchen war.
Und du kommst aus der Schweiz, und richtig?
Ich bin eine Schweizerin, wie man sie natürlich hört.
Man ahnt es,
es. Doch.
Aber da liegt der Delfin, das Pferd natürlich deutlich näher als der Delfin.
Ja, richtig, ja genau. Aber ich hatte, weil ich eben diese Beziehung hatte zum Wasser und ich war schon auch sehr klein, als ich das erste Mal im Meer war, hat mich natürlich das sehr fasziniert, auch als ich das im Fernsehen sah. Mhm. Die Delfine, die Wale in diesem tiefen Blau, das hat mich immer so, so halt wirklich mitgenommen und auch diese Intelligenz, also Tiere, die halt kognitiv sehr weit sind, haben mich dann auch später sehr fasziniert, also wie auch Menschenaffen, Elefanten, Wale, Delfine, gibt natürlich auch noch andere Tiere, aber die fand ich immer sehr spannend, hey, wie kommunizieren die? Das hat mich immer schon sehr interessiert. Aber ja, zu den Delfinen, das war immer so ein innerer Wunsch, die ganz nah zu sehen. Als ich sehr klein war, hatte ich das Glück, also meine Eltern wussten natürlich davon, dass es so ein ganz großer Wunsch von mir war. Und wir hatten dann wirklich mal so eine Tour gemacht, als ich das erste Mal dann in Florida war ich 9, hatte ich dann wilde Delfine gesehen. Hm. Ja, und das war für mich sowas von faszinierend und einfach die ganze Kombination.
Ja.
Ja.
Du bist Biologin. Du hast tatsächlich dann auch nicht nur im Meer gearbeitet, sondern hast auch an Schimpansen geforscht und Co. Bist dann allerdings bei den Delfinen gelandet. Vielleicht machen wir das relativ kurz, aber wie kam das dann, dass du da ein Projekt im Roten Meer gestartet hast?
Also eigentlich war es umgekehrt. Also ich war, weil diese große Begeisterung immer schon da war für die Delfine, hatte ich einen Freund, der hatte dazu mal schon von Hurghada gehört, dass da wilde Delfine sind und eine Tauchbasis, die sich speziell mit denen beschäftigt. Und da habe ich natürlich sofort, okay, das muss ich natürlich jetzt auschecken. Und da war ich das erste Mal 2004, war ich dann dort gewesen. Aber hatte schon dazu mal, ganz am Anfang meines Studiums, war ich schon in Kanada, an der Ostküste, an der Westküste. Und als Volontärin habe ich dort auf zwei verschiedenen Forschungsstationen gearbeitet. Da hatte ich einen Einblick gekriegt in die Waldelfinforschung. Aber das war halt alles vom Boot aus. Und als ich dann 2004 gehört habe, habe ich natürlich dann gedacht, okay, jetzt muss ich natürlich sofort ans Rote Meer. Und es war wirklich so, dass mein erster Tauchgang im Roten Meer hatte ich die Delfine. Und dann so nah und aber halt nicht so lange, aber so, dass wow, das ist so spannend und einfach mal nicht nur die Finne und den Rücken zu sehen an der Wasseroberfläche, sondern wirklich unter Wasser. Das war für mich wie ein Zeichen, hierher musst du immer wieder kommen. Und so kam ich eigentlich jedes Jahr, bis ich dann fertig war mit dem Studium, kam ich dann immer wieder zurück ins Rote Meer als Taucherin, als Touristin für eine Woche halt im Jahr, meistens nur. Aber ich habe dazu mal schon gesagt, hey, wenn ich fertig bin und das finanziell irgendwie hinkriege, komme ich zu euch auf die Tauchbasis und da fangen wir an mit dem Delfin-Forschungsprojekt.
Also weil es gab da zwar die Delfine und das Tauchen und alles, aber es gab keine Forschung.
Es gab keine Forschung. Niemand hatte oder hat sich interessiert, das mal wirklich analytisch anzugucken, zu schauen, hey, warum kommen sie an diese Riffe? Was sind ihre Verhaltensweisen? Wie sieht ihr Alltag aus? Das wurde nie erforscht und das ist natürlich sehr spannend für eine Forscherin. Gerade kurz nach dem Studium, wow, das ist super. Das muss ich mir ganz genau anschauen. Ich wollte eigentlich mit Delfinen schon meine Arbeit, Masterarbeit machen, aber dann klappte das nicht und ich hatte dazu mal dann auf die Schimpansen gewechselt für mein Masterthema.
Okay.
Also so Innovation, wer ist der Erfinder und wer ist mehr der soziale Lerner? Also der
innerhalb der Schimpansenfamilie?
Innerhalb der Schimpansenfamilie, ja. Okay. Weil ich das nicht umsetzen konnte mit den Delfinen, habe ich dann mich für die Schimpansen entschieden, weil die halt kognitiv auch praktisch gleich sind, also halt intelligent, ähnliche Experimente habe ich dann gemacht. Und somit hatte ich dann einen anderen Einblick, was mir extrem viel brachte. Also den Horizont halt erweitert durch diese Erfahrung mit den Schimpansen. Ich war dann auch nach meiner Arbeit noch nach Südamerika in den Regenwald und habe Affen sozusagen ausgewildert und bin mit ihnen wieder zurück in den Wald, habe halt geguckt, okay, wie gut können sich wieder resozialisieren in die Gruppe? Der Regenwald hat mir dann zusätzlich auch wieder eine neue Perspektive gegeben. Zusammen dann mit den Delfinen, jetzt im Roten Meer, wo ich halt nur jetzt als Touristin erlebte, aber doch halt schon wusste, hey, da komme ich zurück, das wird mein Platz sein. Aber es dauerte halt, also ich habe es nicht sofort dann gemacht, weil es einfach nicht ging. Und somit sage ich, manchmal ist es ganz gut, so ein bisschen vielleicht einen Nebenweg zu gehen, weil es dann viel mehr noch bei mir selbst öffnete, als das, ich vielleicht nur mit Delfin gearbeitet hätte, schon von Anfang an.
Ja, wie heißt es nicht so schön? Umwege erhöhen die Ortskenntnis.
Ja, richtig, sehr schön ausgedrückt, ja.
Genau. 2009 war es dann so weit, du hast dort dein Projekt gestartet. Und ich glaube, wer diesem Podcast schon länger zuhört, der hat wahrscheinlich schon mal von Hurghada gehört, für Ägypten. Ich auch, ich habe ganz viel gehört. Aber um ganz ehrlich zu sein, also ich war selber noch nie in Ägypten und ich kann mir den Ort schwer vorstellen. Nimm uns mal mit dorthin. Was ist das für ein Ort? Was herrscht da für ein Vibe? Was hast du da für so ein Gefühl? Was macht den besonders?
Ja, also Hurghada ist natürlich mittlerweile schon eine sehr große Touristenstadt, mhm, mit sehr vielen Hotels entlang der Küste. Mhm. Man hat noch den alten Dorfteil sozusagen, aber der wurde jetzt auch umgebaut mit einem neuen Marina. Also es wurde halt wirklich so sehr touristisch jetzt gestaltet. Mhm. Ja, ich lebe ja jetzt schon seit 2015, 16 bin ich umgezogen nach El Guna, was ein bisschen nördlicher ist von Hurghada, weil in El Guna habe ich eine gewisse Infrastruktur. Ich habe da auch angefangen, weil es eine Uni gab, die Technische Universität Berlin. Die war da zumal, jetzt leider ist sie nicht mehr vor Ort, aber das Gebäude, den Campus gibt es noch. Und ich war dann auch im Wasserdepartment, habe dort dann gearbeitet. Und das neue Hurghada, sage ich jetzt mal, ist für mich nur noch sozusagen, wenn ich auf den Früchtemarkt gehe oder Freunde treffe. Aber jetzt dort leben ist für mich jetzt eigentlich wie ein Besuch fast so. Also ich fühle mich zu Hause in El Guna. Yeah.
Okay, und es klingt ja auch nicht wirklich toll, diese Touristenhotels, die sich da den ganzen Strand entlang reihen. Und ich glaube, es ist sowieso so, dass an Land das eigentlich eher ein relativ tristes Bild abgibt. Es ist mehr oder weniger Wüste, oder? Das, was man da...
Ja, richtig. Also es ist die Wüste, aber die Wüste ist natürlich auch, wenn man die mal erlebt, super spannend. Mhm. Gibt auch ganz schöne Plätze. Und auch Hurghada rein oder in El Guna rein, in die Berge rein, ist schon auch eine ganz andere Welt. Und wenn man die entdeckt, dann ja, kann man wirklich auch sehr viel lernen von der Wüste. Und trist würde ich das nicht. Nee, es ist eigentlich, es gibt auch Oasen, es gibt Canyons, mhm, es gibt Ruinen, geschichtlich super spannend. Also Ägypten ist natürlich, sage ich jetzt, sehr spannend einfach auch auf kultureller Ebene und die Geschichte.
Und es gibt das Rote Meer direkt vor den Füßen und das ist ja alles andere als trist. Wie muss man sich die Unterwasserwelt dort vorstellen?
Ja, die Unterwasserwelt ist natürlich sehr vielfältig. Also man hat halt ganz viele verschiedene Korallenarten, Fische, Meerestiere. Also das ist so divers, wie halt auch Indonesien. Philippinen wird ja auch sehr artenreich bezeichnet, aber das Rote Meer kommt fast an die beiden ran. Ja, was die Artenvielfalt betrifft, die Sicht ist manchmal 50 Meter.
Wow.
Klar hat man manchmal auch schlechtere Sicht, klar, je nach Wetter und Jahreszeiten, aber es ist ein sehr gentle, manchmal suche ich, weil ich das so viel in Englisch sage.
Gentle, ja.
Gentle, so ein...
einladender Ort?
Ja, also es ist, wie gesagt, das Mittelmeer oder ich sage jetzt mal Atlantik, ja, ist eher so rau. Mhm. Ja, und das Rote Meer ist doch irgendwie so wie ein Becken, ja, mhm, so ein Gekreis von verschiedenen Ländern. Es ist ein sehr ruhiges Meer, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu dem Ozean, also wo wirklich halt die Wellen sehr hoch werden. Ja, mhm, ist das Rote Meer schon sehr gentle.
Ich glaube, die Leute wissen, worauf du hinaus
willst. Und ich fühle mich einfach so wohl im Roten Meer. Ich liebe das Rote Meer, auch die Inseln, die da sind. Es gibt auch sehr viele Inseln vor Ort und die Atmosphäre ist einfach so beruhigend irgendwie. Es ist
schön.
Ja.
Das habe ich mir so gar nicht vorgestellt.
Ja.
Das klingt toll.
Moin an alle HörerInnen des Podcasts. Normalerweise bin ich in diesem Format ja nicht besonders politisch. Aber vor der anstehenden Wahl möchte ich nun doch etwas loswerden. Laut aktuellen Umfragen stimmen über die Hälfte der Deutschen für konservative bis rechtsextreme Parteien. Das macht mir in zwei Punkten Sorgen. Wir haben echt große Probleme, die anstehen. Und seien wir ehrlich, unser Leben muss sich leider verändern, damit uns diese Probleme nicht über den Kopf wachsen. Die konservativen Parteien stehen allerdings eher für ein am besten bleibt alles so wie früher. Und ihre Lösungen bekämpfen eigentlich nur die Symptome, damit es sich noch mal kurz so anfühlt, als gäbe es die Probleme gar nicht. Ich glaube leider nicht, dass uns das weiterhilft. Und der zweite Punkt, der mir Sorgen macht, jede fünfte Stimme in Deutschland wird an die AfD gegeben. Eine Partei, in der führende Politiker unverhohlen das Dritte Reich verherrlichen, sich an Hitlers Rhetorik bedienen, Volksverhetzung betreiben und schon jetzt Angst und Schrecken verbreiten, wie sie in Deutschland aufräumen wollen, wenn sie erstmal an der Macht sind. Nur um das mal klar zu sagen, würde die AfD regieren, dann könnte ich in diesem Podcast ein solches Statement nicht mehr aussprechen, ohne dass ich mir Sorgen machen müsste, welche Folgen das hat. Meine Bitte ist also, stimmt nicht für die AfD, die unsere Demokratie und unsere Freiheit abschaffen will. Überlegt euch auch gut, ob ihr konservative Parteien wie die CDU wählt, die nicht nur eine rückwärtsgewandte Politik macht, sondern auch schon in ersten Anträgen mit der AfD zusammenarbeitet und diesen Rechtsextremen immer wieder dabei hilft, politisch Fuß zu fassen. Aber egal für wen ihr stimmt, mein Aufruf lautet, geht am 23. Februar wählen und wählt eine demokratische Partei. Vielen Dank.
Wir haben jetzt schon viel über Delfine gesprochen, aber ich erhoffe mir eigentlich von unserem Gespräch, von dir, der absoluten Expertin, nochmal so einen kleinen Deep Dive zu machen in die Welt der Delfine und die Delfine noch ein bisschen besser kennenzulernen. Also ich glaube, wir wissen alle, wie Delfine aussehen und wie sich ihre Geräusche in etwa anhören und haben mehr oder weniger Infos rund um diese Tiere bekommen. Aber vielleicht sprechen wir nochmal einfach so ein bisschen durch, was Delfine ausmacht, vielleicht auch überraschende Eigenschaften und Fähigkeiten, die diese Tiere haben. Erste Frage, die mir vorhin gekommen ist, wie alt werden Delfine eigentlich?
Ja, ist immer eine gute Frage. Also ich sage jetzt, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Delfinen und wir sprechen jetzt hier vom indopazifischen großen Tümmler.
Ja, die und, auch, dass die Delfine sind, die bei euch
ja, die wir forschen, ja. Richtig, also wir haben jetzt im Roten Meer sind es 9 plus minus verschiedene Arten, die man antrifft. Aber wir jetzt vor Ort erforschen den indopazifischen großen Tümmler. Der wird zwischen 40 und 50 Jahre oder sogar noch älter.
Wow, okay. Ja. Das habe ich mich nur gefragt, als du sagst, du hast Tiere vor 15 Jahren kennengelernt. Konnte ich das noch nicht so richtig einordnen. Sind das jetzt schon alte Greise oder sind sie gerade so in ihrer Pubertät? Aber dann sind das junge Erwachsene, ne? Mit 15.
Richtig, also sie werden auch geschlechtsreif zwischen 8 und 12 Jahren, wobei manche wirklich sehr spät sind. Also jetzt mittlerweile haben wir gesehen, okay, mit 14 immer noch kein Kalb und jetzt, oh wow, mit 15 das erste Kalb. Also das können wir jetzt mittlerweile eben Schritt für Schritt analysieren, weil uns ja die ganzen Daten gefehlt haben. Ja, ja. Wir vergleichen dann immer mit anderen Orten der Welt, wo halt auch die Delfinforschung bereits schon über 40 Jahre oder 50 Jahre vorangeht. Und da sagen wir dann immer, ja, okay, wir nehmen dann diese Daten, die bekannt sind. Ja. Und jetzt checken wir natürlich auch, ist das bei uns auch so?
Ja. Welche Eigenschaften fandest du total überraschend, als du die über Delfine erfahren hast?
Ja, das ist natürlich, sie haben viele Fähigkeiten. Das, was für mich sehr spannend war, war halt auch, als ich dazu mal gesehen habe, schon 2009, dass sich Delfine an ganz speziellen Korallen und Schwämmen reiben. Das fand ich super spannend. Warum machen sie das? Da waren natürlich ganz viele Fragen hochgekommen. Es brauchte halt alles auch Zeit, um das zu analysieren, immer wieder, wie oft sieht man dieses Verhalten, auch andere Verhaltensweisen wie Spielverhalten, immer sehr spannend. Spielverhalten kann ganz unterschiedlich sein, mit ganz verschiedenen Objekten, auch super spannend.
Womit spielen die zum Beispiel?
Hauptsächlich jetzt zum Beispiel mit abgestorbenen Korallenstückchen, Muscheln, natürlich auch mit lebendigen Meerestieren, was einem dann eher leid tut.
So wie Katzen mit Mäusen spielen?
Ja, so in dem Sinne, genau. Also wie zum Beispiel mit einem Kugelfisch, Schildkröte, Muräne.
Damit spielen die, mit einer Muräne?
Ja, also es ist eher halt, dass sie die jagen in dem Sinne. Also wir haben sie öfters, also einfach, wenn sie was entdecken, dann geht die Post los und die anderen stoßen dann dazu, sind dann entweder integriert im Spiel, also jetzt wie mit der Muschel manchmal, wird die wie abgegeben, auch zum anderen Gruppenmitglied oder beim Kugelfisch ebenso. Da sind meistens mehrere.
Wie mit dem Fußball einen Pass spielen.
Ja, richtig. Also unsere.
Der arme Kugelfisch.
Ja, eben. Deswegen sage ich, also mir tut das dann leid. Ja, wenn dann, aber ich. Manchmal kommen sie dann auch mit dem oder mit dem lebendigen Tier oder halt mit dem Gegenstand zu mir vor die Kamera und so, ey, it's your turn.
Du darfst mitspielen.
Ja, aber ich als Forscherin, jetzt kommt's wieder, ich versuche natürlich, mich da nicht zu integrieren. Ja.
Oh, du lässt sie abblitzen, die wollen mit dir spielen.
Ich filme halt, es ist halt so wie jetzt die Begrüßung auch, wenn sie kommen und mich begrüßen, dann ist es ja unhöflich, wenn man nicht mitgrüßt. Eigentlich ist es auch unhöflich, dass ich nicht mitspiele, richtig?
Ja.
Also, aber bei der Begrüßung, da mache ich mit. Und wenn sich das Ganze dann beruhigt, da fängt's natürlich dann, okay, jetzt kann ich, jetzt fängt die Forschung an. Jetzt wissen, ich bin da, macht ihr euer Ding und ich filme euch. Das ist ja eigentlich das, was ich.
Hast du nie den Impuls zu sagen, scheiß auf die Forschung, hier gibt's einen Delfin, der mit mir spielen will, ich spiele mit?
Ja, jetzt mit dem Korallenstöckchen, also mit lebendigen Tieren natürlich nicht.
Ja.
Also das geht gar nicht. Mit Korallenstöckchen, als es dann fallen gelassen hat oder eher, habe ich dann das Korallenstöckchen dann aufgenommen. Ja. Also das war dann eher so ein Experiment. Okay, was ist, wenn ich jetzt das Spiel spiele?
Ist ja auch Wissenschaft.
Richtig, genau. Aber
vielleicht ein anderes Thema als das, was du dachtest.
Es müsste natürlich dann auch ich sage jetzt mal, mit einem System aufgebaut werden. Ja. Okay, wie macht man dieses Experiment, damit es dann auch wieder nachgemacht werden kann und
vollzogen werden kann. Ja, klar.
Ja.
Also das war jetzt sehr salopp von mir. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich das Herz einer Forscherin in dir schlägt und ja auch viel, viel Arbeit drin steckt, die Forschung zu machen. Und das durchaus eine Gefahr ist, diese Forschung aufs Spiel zu setzen durch ein unnatürliches Verhalten mit den Delfinen, weil sie auf einmal nicht in einem normalen Setting sind, sondern im Setting, wo sie anfangen, mit einem Menschen oder der Forscherin selbst zu spielen. Und da muss man sich auch fragen, wie neutral ist die Forschung dieser Forscherin eigentlich noch? Und trotzdem ist das ja etwas, wovon, glaube ich, Millionen von Menschen träumen, dass der Delfin zu dir kommt, dich begrüßt, vielleicht sogar mit dir spielen möchte. Und in der Position zu sein, dass sie das bei dir wirklich tun und dann die Stärke zu haben, zu sagen, nein, ich bin Forscherin, hallo, aber spielen müsst ihr alleine, kann mir vorstellen, dass das viel Disziplin erfordert.
Ja, es ist dann wie so ein
Zwiespalt,
ja. Dass man, okay, sich auch fragt, wer beobachtet jetzt wen?
Ja, stimmt, und die machen ihre Forschung mit dir.
Richtig, ja. Das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, aber ich muss ja ein miserables Subject sein für sie.
Kann ein Subject überhaupt miserabel sein?
Einfach halt langsam. Ich meine jetzt in dem Sinne, dass ich es nicht checke, was sie manchmal von mir wollen.
Ja.
Ich versuche es dann so, okay, was ist das? Aber ich versuche sie ja nicht zu fest zu interpretieren als Forscherin. Ich habe wirklich, also manchmal ist es wirklich nicht einfach. Und das ist wirklich dieser Zwiespalt, den man hat. Und okay, wie kann man das beweisen? Ja, man muss sich aber die Frage stellen, warum machen sie das? Was steht dahinter? Als Forscher darf man nie aufhören, Fragen zu stellen.
Ja.
Das gehört genauso dazu, ja. Und eigentlich, ja, was ist jetzt unnatürliches Verhalten? Das ist ihr Verhalten ebenso. Was ist jetzt natürlich und was ist jetzt nicht natürlich? Mhm. Das ist auch die Frage. Wir interpretieren das als nicht natürlich. Mhm. Ja. Wer sagt, dass es nicht natürlich ist? Genau. Es ist einfach eine andere Art.
Außerdem gehört es vielleicht auch zu der Natur, in der diese Delfine leben, ja auch seit 30, 40 Jahren dazu, dass diese komischen Zweibeiner, die eigentlich über Wasser leben, in Neoprenanzügen und mit diesen Taucherflaschen auf dem Rücken in Küstennähe in den Korallenriffen unterwegs sind.
Richtig, also das ist ja auch, die müssen sich ja auch anpassen, ja, auf die momentanen Zustände. Und das macht ja ein sehr intelligentes Tier aus, dass man sich anpassen kann.
Ja.
Sonst stirbt man aus.
Mhm.
Ja, also, oder man muss den Ort verlassen.
Mhm.
Und das ist aber natürlich jetzt, wenn man von dem spricht, ist es natürlich sehr, sehr herausfordernd, sage ich jetzt mal, für die Delfine vor Ort. Weil natürlich auch jetzt immer mehr und mehr Menschen diese Delfine sehen wollen.
Ja.
Und das ist das, was ich natürlich schon verstehe. Jeder wünscht sich ja, mit Delfinen zu schwimmen, sie hautnah zu sehen. Aber dass man sie eben, wenn man sie nicht versteht, in Gefahr bringt und sogar in ihr alltägliches Leben eingreift, ja, weil man nicht versteht, ja, wie schlafen die? Ach so, das sind eigentlich ihre Schlafzimmer hier vor Ort. Dann kann das wirklich sehr negative Konsequenzen haben für die ganze Delfinpopulation.
Und du sagst ein entscheidendes Wort, wenn man sie nicht versteht. Lass uns mal über die Sprache der Delfine sprechen, die ich meine jetzt nicht die Sprache, mit der sie miteinander kommunizieren. Das ist, wäre auch natürlich nochmal spannend. Wie viel davon verstehen wir eigentlich? Stell dir mal die Frage. Gibt es Geräusche von Delfinen, die du deuten kannst, wo du weißt, ach, das ist eine Begrüßung oder das ist ein Warnruf oder das ist ein Schmerzensschrei oder irgendwie so? Das kannst du Delfine verstehen?
Ja, also das ist halt, ich höre, wir sind da auch sehr handicapiert. Sage ich jetzt mal, weil unser Hörbereich geht ja niemals zu 150 Kilohertz.
Ah, also wir können nur einen Teil ihrer Sprache
verstehen. Wir können
nur
richtig. Also jetzt präsent, wenn wir da im Wasser sind, hören wir nicht mal die Hälfte.
Ah.
Wir hören genau das, was wir in unserer Hörfrequenz hören, aber die können natürlich noch viel, viel höher kommunizieren. Also das ist also sehr eingeschränkt.
Mhm.
Ich kann die Whistles verstehen. Der Signatur, Pfeifton. Mhm. Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt nur einen Pfeifton höre unter Wasser, ah, das war jetzt Laura, ja, oder das war jetzt Sefa. Also ich muss schon sehen, ah, okay, der Delfin kommt, ah, das ist jetzt der Pfeifton, ja, aber es kann noch viel mehr sein, wenn man es nicht jetzt am Computer analysiert. Ist man wirklich eingeschränkt als Mensch, ganz genau zu sagen, okay, er ruft mich jetzt oder hat er überhaupt einen Namen, vielleicht auf einer anderen Frequenz? Haben die auch Namen für andere, ich sage jetzt mal, Lebewesen und so weiter? Also man muss es wirklich sehr technisch analysieren mit der Technologie, sage ich jetzt mal.
AI. Also künstliche Intelligenz kann da ja auch sehr weiterhelfen. Und da gibt es ja durchaus die Perspektive, Sprachen anderer Arten zu entschlüsseln. Und dass möglicherweise eine künstliche Intelligenz, die darauf trainiert wird, mit einem Hydrofon aufnehmen könnte, welche Geräusche sind unter Wasser und dann die Delfine, die vorbeischwimmen, dann auch übersetzen kann, was die Delfine jetzt miteinander besprochen haben. Mhm. Wäre das etwas, was du gerne hören würdest, die Übersetzung, eine AI als Dolmetscher, oder würdest du darauf lieber verzichten?
Ich würde sehr gerne wissen, was die Delfine kommunizieren, extrem.
Ja.
Ja. Also das ist
siehst du da
schon
eine Gefahr auch?
Ja, wenn das natürlich missbraucht würde, wieder vom Menschen. Es ist immer der, wenn es für Gutes eingesetzt wird, natürlich. Ja. Aber ich sehe natürlich die Gefahr, dass halt sehr vieles immer zum Negativen dann Auswirkungen hat, jetzt auch vielleicht sogar für die Tiere.
Genau.
Und das macht mir sehr große Angst, ja.
Okay, und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, die Sprache der Delfine entschlüsseln, ja oder nein?
Ja.
Okay.
Ja, weil, wie gesagt, ich bin Verhaltensbiologin, ich bin ja keine, mache die Akustik nicht in dem Sinne.
Ja.
Das ist natürlich noch ein ganz anderer Bereich jetzt.
Ja.
Ich finde den super spannend und es würde eigentlich das ganze Puzzle jetzt zusammenbringen. Wir sind leider eingeschränkt im Roten Meer jetzt mit Hydrophones zu arbeiten momentan noch. Politisch gesehen jetzt mit Militär und so weiter ist es nicht möglich gerade und war es auch nicht. Aber wir sind da immer noch dran und versuchen da auch weiterzukommen, dass wir die Genehmigung irgendwann mal kriegen jetzt für diese Entschlüsselung, weil wir haben halt nur das, was wir gerade filmen, ja, ganz normal mit den Unterwasserkameras, aber halt alles andere in einer höheren Frequenz haben wir leider nicht. Und das wäre natürlich so spannend zu sehen, das Verhalten, wie sie kommen, kommunizieren sie direkt mit uns auch in einer höheren Frequenz. Ja, also das würde ich so gerne. Also ja, ich würde schon sehr, sehr gerne.
Ich merk's. Ja. Das ist eine, super spannend. Eine Sprache, die wir jetzt allerdings schon verstehen können, ist nicht die akustische, sondern die Körpersprache. Zumindest in Teilen. Und vielleicht kannst du uns mal so wie so ein kleines Lexikon verschiedene körpersprachliche Aussagen von Delfinen aufzählen, wo du sagst, also manchmal sieht man Delfine, die machen das bedeutet diese und jene Botschaft und so uns ein bisschen beibringen, was wir an der Körpersprache der Delfine schon ablesen können.
Ja, das ist natürlich auch wiederum sehr spannend, weil gewisse Positionen nutzen sie manchmal auch in verschiedenen Situationen.
Ah.
Das ist eben, es macht es sehr komplex.
Okay.
Und man müsste eigentlich die Körpersprache zusammen
in den Kontext setzen.
In den Kontext setzen plus auch die höhere Frequenz. Aber jetzt auf deine Frage einfach, was ich sagen kann, die sogenannte S-Position zum Beispiel, Shark Position heißt das. Da ist der Delfin so wie, der Kopf ist so leicht gegen oben, dann ist der Körper gebogen und die Fluke schaut nach unten. Wie ein S sozusagen. Also diese Position heißt Shark Position, das ist ein Warnzeichen. Und das sehe ich öfters, wenn ein Delfin das macht, dann gucke ich auch, okay, was kommt jetzt? Und meistens, wenn die Delfine das machen, bang, ist die Gruppe weg. Also die anderen reagieren sehr schnell auf dieses Zeichen. Aha. Ja. Manchmal kommt eine ganze Wand von Tauchern, dann weiß ich, okay, die wollten ein, das ist ganz klar, war zu viel, weg. Einmal kam ein Manta, da haben sie den noch nicht richtig ausgecheckt. Da war auch so wie ein Warnzeichen. Aber ja, die S-Position kommt eigentlich von Shark Position, wenn ein Hai kommt, ja.
Ach, bei Haien machen die das auch?
Ja, machen sie das auch. Ja, deswegen kommt es eigentlich von Shark Position,
okay.
Ein Warnsignal. Dann, oft wenn ein Delfin zum Beispiel ein ganz aufgerissenes Maul hat, richtig, wirklich richtig geöffnet, das ist eine Drohgebärde.
Okay.
Ja, also richtig aufsperren, das ist
Zähne zeigen eben, ne?
Ja, Zähne zeigen. Da habe ich auch schon öfters beobachtet mit Tauchen, mit Schnorcheln. Und dann wirklich, die kommen oft dann schnell auf einem zu und dann dieses aufgerissene Maul. Das ist nicht ein Happy Dolphin. Also für uns dann, ich habe das auch schon auf der Düsseldorfer Messe gesehen, so ein Delfin, ganz groß, aufgerissenes Maul. Und dann mit dem halt Werbung gemacht, ja, für den Trip.
Als ob
ich
er lachen würde.
Ja, richtig. Aber ja, das ist halt dann auch eine, das wird dann halt auch missverstanden, wahrscheinlich durch das, dass Delfine in Gefangenschaft oft halt das Maul aufmachen, ja.
Mm. Ja, und sie
an der Wasseroberfläche jetzt, ja, für einen Fisch, ja, das ist ja oft dann auch Futter, ja, also betteln.
Ja, und sie ja auch einfach grundsätzlich oftmals die Mundöffnung so ein bisschen nach oben gebogen ist, dass es so immer so aussieht, als ob sie ein zufriedenes Grinsen im Gesicht haben, aber das ist einfach immer so.
Also das ist immer so, genau. Also selbst wenn die Delfine kämpfen, sehen sie für uns eigentlich immer noch fröhlich aus. Wir haben manchmal auch Verfolgungsjagden von Bullen, Männchen hinter einem Weibchen her, Vollgas und alle, oh wow, guck, das sieht so schön aus. Ich, ja, das ist jetzt gerade eine Verfolgungsjagd und das Weibchen ist vorne und versucht zu flüchten. Ja. Also wir interpretieren das halt, wie gesagt, das ist genau das, was ich ausdrücken wollte. Wir verstehen wirklich die Delfine noch nicht in vielen Hinsichten. Auch zum Beispiel, wenn die Boote sehr nah kommen, den Code of Conduct nicht einhalten, also wir haben jetzt im Roten Meer, haben wir 50 Meter nicht näher ran, außer die Delfine kommen jetzt
freiwillig dazu.
Freiwillig und je nachdem reiten die Welle vor dem Bug, das ist natürlich was anderes. Aber jetzt, wenn die Boote halt zu schnell an die Delfine ranfahren, dann fangen sie oft an, mit der Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche zu klatschen. Das ist eigentlich, hey, ist wirklich ein Display oder einfach auch, hey, hau ab, geh weg, zu viel.
Ja.
Ja, das ist nicht immer im Kontext, hey, ich bin da oder sowas, sondern das kann auch, das ist eben jetzt wieder situationsabhängig, dass mehrfach auf die hintereinander auf die Oberfläche schlagen, ist oft mit, also das haben wir so oft jetzt beobachtet, wenn die Boote zu schnell und zu viele Boote um die Delfine sind. Vor allem, wenn die Delfine schlafen, ganz eng zusammen. Auf einmal fängt einer hinten an, mit der Fluke zu schlagen.
Woran erkennt man, dass Tiere schlafen?
Die Delfine sind immer in Bewegung, wenn sie schlafen. Für viele sieht das aus, als ob sie reisen würden. Aber wenn sie reisen, sind sie oft halt schneller dann unterwegs, kommen vielleicht sogar mehr mit dem Körper raus aus dem Wasser. Wenn die Delfine schlafen, sind jetzt unsere ganz nah beieinander in einer Gruppenformation und kommen praktisch fast synchron hoch. Ja, also vorne öfters die Mütter mit Kälbern, hinten eher so die Bullen in einer Gruppenformation, ganz eng zusammen und kommen alle 1 bis 3 Minuten an die Wasseroberfläche, um zu atmen. Nehmen 2, 3 Atemzüge und gehen dann fast wieder synchron runter. Als Taucher oder als Schnorchler hat man keine Chance manchmal, schlafenden Delfinen hinterherzukommen. Also selbst da sind sie
Cruising
zu schnell.
Cruising Speed ist immer noch schnell. Und gibt es auch eine Körpersprache für Verspieltheit? Also wenn du merkst, die fühlen sich gerade pudelwohl und das sind jetzt keine Drohgebärden, sondern die haben total Interesse an einem und finden einen gerade spannend und sind verspielt?
Ja, also sie kommen halt, gucken dich an. Auch der Augenkontakt ist natürlich, dass sie in die Augen schauen und die Aufforderung sozusagen, hey, komm mit mir mit.
Okay.
Ja, man spürt das. Es ist halt auch sehr viel, wenn man offen ist. Also wie gesagt, wenn er jetzt zum Beispiel ganz schnell von vorne kommt und dann so kurz vor einem dann abwendet, ist das eigentlich auch jetzt nicht ein höfliches Zeichen. Ja? Das ist eigentlich, hey, du bist hier falsch am Platz. Ja. Dieses schnelle Zack.
Das ist eine Konfrontation.
Eigentlich, ja, ist eigentlich richtig. Und das andere ist so eher so von der Seite kommt und eben auch um sich drehen, also um diese Begrüßung.
So rotieren.
Dann eigentlich einen begleiten, dasselbe Speed. Ja, also das zeigt eigentlich dann alles, okay, der Delfin fühlt sich wohl in deiner Gegenwart und nimmt dich mit auf seinen Trip. Wenn er das nicht möchte, dann macht er einen Flossenschlag und du hast keine Chance, ihm herzukommen.
Delfine sind ja sehr romantisiert, würde ich sagen. Es ist für ganz viele Menschen, wenn man sagt, so welche Tiere im Meer würdest du gerne mal sehen. Ich glaube, wir wollen alle unbedingt mal mit Delfinen und sie kennen auch die Bilder, dass man mit denen ja auch vielleicht schwimmen oder tauchen kann. Gibt es auch Eigenschaften an Delfinen, die für uns Menschen nicht so angenehm sind? Also gibt es zum Beispiel Zwischenfälle mit Delfinen und Menschen, wo man sagt, nee, da muss man auch richtig aufpassen vor Delfinen. Die sind nicht immer harmlos.
Ja, Delfine sind generell schon sehr tolerant. Ja, wenn man das jetzt als Wildtier anschaut im Vergleich zu anderen Wildtieren, die wären ja viel stärker als wir oder sind sehr viel stärker. Es gibt Unfälle, ja, sogar mit Delfinen, die sind bekannt. Auch im Netz findet man einiges, wobei die Todesursache dann nicht ganz genau beschrieben wird.
Ach, wo Menschen gestorben sind sogar.
Ja, so es gibt in den Medien sogar, dass mit den Delfinen schwimmend jemand ums Leben kam. Ja. Mhm. Wie genau, ich war jetzt diesen, ja, ich habe jetzt da nicht nachgeforscht, aber es gibt einige Unfälle mit Delfinen, wo man auch weiß, auch in Gefangenschaft ist natürlich einiges bekannt. Mhm. Vor allem in Gefangenschaft weiß man halt von Killerwalen, die gehören ja auch in die Familie der Delfine.
Ja.
Es ist auch bekannt bei uns, dass die Warnzeichen halt, wenn die ignoriert werden, auch selbst der Delfin dann halt, der eine hat einen Guide in die Flucke, also mit der Schwanzflosse ins Gesicht geschlagen. Mhm. Und das kam vor, oder hier vorne reingeschwommen beim Brustkorb.
Wie so ein Bodycheck.
Auch, ja, wurde also auch schon reportiert. Und dann ein anderes Erlebnis, was ich gefilmt habe oder beobachtet habe, war, dass ein Guide ist runtergetaucht zu den Delfinen. Das eine Männchen hat sich gerade mit einem Weibchen beschäftigt. Nicht gepaart, aber gekuschelt mit den Rücken, also mit der Brustflosse, Brustflosse an Brustflosse, Petting nennen wir das. Mhm. Und der Guide war dann runtergetaucht, viel zu nah, wollte dann irgendwie noch wie anfassen. Dann hat sich das Männchen umgedreht und hat ihn an der Flosse gepackt. Und er konnte nicht mehr hoch. Mhm. Einfach so ein paar Sekunden hatte den Guide unten gehalten. Und das war auch ein ganz klares Zeichen. Hey, jetzt.
Ja, ja, jetzt reicht's
und
aber.
Nicht weiter. Mhm. Also es gibt sie und halt eben in Gefangenschaften sind x Berichte darüber. Mhm.
Wir springen mal in die nächste Kategorie. Da kommen wir jetzt auch schon so langsam hin, wenn wir über diese unschönen Begegnungen sprechen, und zwar an den Abgrund der Meere. Und da würde mich interessieren, sind Delfine eigentlich gefährdet? Wir sprechen ja ganz häufig darüber, dass Tiere in den Meeren gefährdet sind. Ich bin mir bei Delfinen gar nicht so sicher, weil die werden ja mit einigen Ausnahmen, aber das wird ja auch mal weniger jetzt nicht befischt, also gerade auch im Mittelmeer und Ähnlichem nicht. Oftmals habe ich das Gefühl, dass die Populationen von Delfinen eigentlich ganz gut dastehen, oder täusche ich mich?
Vieles ist natürlich gar nicht wirklich erforscht. Ja, das ist halt schwierig, wenn man natürlich eine Population hat in der Nähe der Küste, ist das viel einfacher, um dort Forschung zu betreiben, als jetzt im offenen Meer, wo man es gibt ja auch viele Offshore-Dolphins. Ja, wenn man da schaut, ist es sehr schwierig, jetzt zu gucken, okay, wie stark sind sie gefährdet? Man weiß von verschiedenen Arten, dass sie sehr stark gefährdet sind. Mhm. Vor allem die, die in Küstennähe sind. Zum Beispiel auch der Buckelfin-Delfin, also Susa plumpea. Der ist jetzt auch vor Ort bei uns mit dem indopazifischen großen Tümmel manchmal in derselben Gruppe. Von dem weiß man, dass er wirklich gefährdet ist.
Okay.
In Küstennähe. Also es gibt Beispiele, ich nenne jetzt das einfach bei uns in Ägypten, ist am einfachsten. Ja. Richtig. Und vor allem muss man halt auch schauen jetzt mit der Reproduktionsrate jetzt, wie viel bringt so ein Delfin auch zur Welt, so eine Delfinmutter, ja. Wenn sie natürlich 3 bis 5 Jahre ein Junges säugt, kriegt die nicht alle Jahr ein neues Delfinbaby zur Welt, sondern das dauert bei manchen Müttern dann wirklich 5 Jahre, 6 Jahre, bis dann das nächste Kalb wieder zur Welt kommt. Abhängig natürlich jetzt wieder von der Delfinart. Ja. Das ist natürlich eine sehr langsame Entwicklung. Und durch das ist sie natürlich stärker gefährdet als eine Art, die halt schneller reproduziert. Mhm. Und da muss man schon sehr gut unterscheiden, warum sind Delfine gefährdet, was passiert da. Es gibt ganz verschiedene Faktoren. Delfine sind natürlich ein sehr guter Indikator auch, wie sieht es um das Meer aus auch, ja. Das sind eigentlich die Top-Predators, also die Räuber, die ganz oben in der Nahrungskette stehen, wie die Haie auch. Ja. Und es gibt halt sehr viel Beifang. Es werden sehr viele Delfine werden bei Beifang gefischt. Ja. Es sterben auch sehr viele über die Geisternetze. Wir haben selber in unserer Region auch einige mit Seilen um die Schwanzflosse zum Beispiel. Wenn Delfintourismus nicht wirklich reguliert wird und achtsam umgegangen wird und man immer wieder jetzt auch bei uns tagsüber an diese Schlafplätze fährt, ohne die Richtlinien einzuhalten, ohne den Code of Conduct, das kann natürlich längerfristig dann auch dazu führen, dass die Delfine wegziehen. Oder wenn das durch die ständige Störung des Schlafs das Immunsystem sich nicht erholen kann. Mhm. Ja, die Energie fehlt dann in der Nacht, um zu jagen oder die Jungen aufzuziehen. Ja, in dieser Schlafphase ist auch Säugen sehr wichtig. Wenn sie da immer wieder gestört werden, kann das natürlich dann dazu führen, dass sie einfach dann sterben, weil sie dann vielleicht eine Lungenentzündung haben oder sonst einfach Stressfaktor. Mhm. Und das ist sehr schwierig zu beweisen, ja, welche Faktoren spielen jetzt da dahinter, wenn ein Delfin strandet oder gestorben ist. Warum, wenn man nicht die äußerliche Wunde sieht sofort, das ist jetzt zum Beispiel eine Bootskollision. Mhm. Das ist sehr offensichtlich, ja. Mhm. Aber viele sterben ja auch durch andere Gründe. Mhm.
Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gemacht mit Ulf Marquardt. Den wirst du kennen, glaube ich.
Ja, der hat mit mir gedreht.
Genau, und er erzählte die Geschichte, da haben wir aber gar nicht im Podcast drüber gesprochen, von einem Delfin, der eben auch ein solches Seil um die Schwanzflosse hatte. Vermutlich ein Delfin, den du gut kennst.
Ja, der Latif.
Der Latif, genau. Latif. Vielleicht erzählst du uns mal von diesem Delfin und der Geschichte, weil ich finde, wenn man es einem Individuum klar machen kann und dessen Geschichte, dann wird es noch mal greifbarer, was das für die Delfine bedeutet. Vielleicht kannst du uns die Geschichte von Latif und Lea mal erzählen.
Ja, Latif war ein ganz junges Tier. 2020 im März hatte ich ihn das erste Mal mit einem Seil gesehen. Also der war da, der war sehr spät geboren, im Dezember 2019, vor Corona. Das war der letzte Tag, ich kann mich noch sehr gut erinnern, bevor es einen Lockdown gab. Mhm. Wir rausfuhren, habe ich Latif gesichtet, als 4 Monate alt, mit einem Seil um seine Fluke. Und seine Mutter war Lea und sie kam dann auch sehr nah, aber sehr gestresst. Also das sah sehr gestresst aus. Ich war dazu mal auch noch mit anderen Leuten. Das war keine Situation, wo man wirklich, ich sage jetzt mal, in Ruhe war. Mhm. Und danach war dann dieser Lockdown. Ich musste Ägypten auch verlassen. Und ich kam dann erst wieder Ende August zurück. Mhm. Und dann war das Seil schon bereits sehr tief drin. Ja, der Kleine wächst natürlich sehr schnell in dieser Zeit. Und das hat man bereits dann schon gesehen, dass seine Bewegung schon sehr beeinträchtigt war. Ja, wir haben dann mehrere Versuche gestartet, ihm zu helfen. Wir waren manchmal ganz nah dran. Wir haben dann einen ganz langen Pol gemacht, so
eine Stange.
Eine Stange mit einer Klinge davor, die ganz scharf war. Und mit der waren wir dann ins Wasser, weil das macht man auch zum Beispiel in Australien oder in Florida. Wir haben uns natürlich dann mit Experten zusammengetan. Hey, was könnte die beste Lösung sein, Latif zu helfen? Weil wir eben diese Methode haben, unter Wasser zu sein und die Tiere sehr nah kommen, haben wir dann gedacht, okay, anstelle vom Boot, weil man muss dann mit einem Schlauchboot schon sehr nah dran sein, dass man dann mit einer Stange und mit einem Messer dann genau da das Seil schneiden kann, wenn er hochkommt. Ja. Und es ist natürlich eine ganz schwierige Aufgabe und auch gefährlich. Ja. Und also man muss schon wissen, was man da tut und wie man es dann macht. Und wir hatten dann leider Latif nicht mehr so oft gesehen, um ihm zu helfen. Dann waren da auch 2021 waren dann da einige Boote dann wieder dazugekommen. Es muss also wirklich eine ganz, ganz ruhige Situation geben. keine Boote rum, keine Leute. Mhm. Wirklich diese Nähe, dieser Trust, dieses Vertrauen muss da sein. Und die Mutter ist natürlich jetzt wieder was anderes. Die Mutter ist natürlich die, die entscheidet. Ja, mit dem Kalb geht sie jetzt nah ran oder nicht. Dann kam dazu, dass dann jeder Taucher, verstehe ich sehr gut, halt versucht hat, irgendwie zu helfen. Oder Schnorchler. Aber man hat dann manchmal, habe ich gesehen, manche haben einfach am Seil, die wollten einfach das Seil festhalten. Ich meine, was soll jetzt diese Aktion? Ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass der Abstand immer größer und größer wurde eigentlich zu Taucher und zu Schnorchler. Also das Gegenteil hat es bewirkt. Aber jeder wollte halt die Chance irgendwie, oh, ich möchte diesem Delfin helfen. Ja, ist ja komplett verständlich. Mhm. Aber wie gesagt, man muss ganz genau wissen, wo man schneidet. Wie ist dieses Seil? Ja, wie sieht es aus? Mhm. Wo kann man noch schneiden? Also das war, das meiste war dann schon die Haut drüber gewachsen. Man kann da gar nicht überall einfach, ja, ich schneide jetzt da mal los. Ja. Man sieht es gar nicht mehr. Und dann war es auch geschwollen. Und man hat dann auch gesehen, dass der Lativ im Vergleich zu seinen gleichaltrigen Freunden, Kollegen, Kolleginnen, sage ich jetzt mal, Gruppenmitglieder, sehr viel schlief. Also diese Spielphase hatte er gar nicht oft. Also auch selbst, wenn sie dann um 2 Uhr aufwachen, 3 Uhr manchmal, ist dann diese Spielphase, die ist ja nicht den ganzen Tag, das ist meistens früh morgens oder späteren Nachmittags, da war er immer noch in der Babyposition mit der Mutter. Und hat einfach viel geschlafen und war so ein bisschen apathisch. Es hat einfach so wehgetan, einfach zu wissen, hey, wenn wir jetzt nicht diesem Delfin helfen können, er wird sterben. Und so war es dann auch am Ende. Wir haben dann im 22 haben wir die Mutter gesehen, alleine, ohne Latif. Und wir wussten, dass der Kleine mit 2 Jahren unmöglich alleine zurechtkommt, ja, also die lernen ja erst zu jagen und sind immer noch abhängig von der Mutter, trinken immer noch Muttermilch zusätzlich und das war herzbrechend, das ja zu wissen, hey, unseretwegen, ja, also wir Menschen sind dafür verantwortlich für diesen Tod. Es war nicht ein natürlicher Tod, sage ich jetzt mal, sondern es war wirklich, weil ein Seil da lag, er hat sich verfangen. Wie passierte das, wissen wir immer noch nicht. Das tut einfach so weh, dass die Tiere dann sehr lange leiden, bis sie sterben.
Wir haben vorhin über eine Situation gesprochen, wo 80 bis 100 Taucher und Taucherinnen im Wasser waren. Was, glaube ich, einfach viel zu viel ist für so ein Ökosystem. Du nickst, also wahrscheinlich habe ich damit nicht ganz Unrecht. Vielleicht kannst du all denjenigen, die gerade zuhören und sagen, boah, ich bin so fasziniert von den Tieren, ich habe total Lust, die auch mal kennenzulernen. Ich will aber es irgendwie so gestalten, dass ich den Tieren nicht schade. Worauf muss man achten, dass es ein gesundes Erlebnis wird für den Mensch und fürs Tier?
Ja, also jetzt sicher schauen, den Tour-Operator aussuchen. Wirklich vorherein schon schauen, okay, wo kann ich eine Delfinbeobachtung, Sichtung, Schwimmen, Tauchen machen, wo sie wirklich auf das Wohlergehen der Tiere eingehen, wird auf den Code of Conduct hingewiesen, auf die Richtlinien, auch auf die Biologie, dass das Schlafplätze sind, die besucht werden in der Urgada-Elguna-Region und zwar wirklich von 8 Uhr bis 2, 3 Uhr sind, ist das die Hauptschlafzeit der Delfine. Sicherlich ist es auch wichtig, dass man nicht so eine Massen, also es gibt natürlich verschiedene Tourveranstalter, wo halt wie 20 bis 30 Leute an Bord sind. Das ist ja auch schon mal viel zu viel einfach für so eine Delfingruppe. Wie werden die Gruppen aufgeteilt jetzt an Menschen? Werden in kleineren Gruppen halt die Menschen zu den Delfinen gebracht? Das Briefing des Guides ist einfach enorm wichtig. Und die sind verantwortlich, dass es einfach auch delfingerecht wird und nicht nur auf den Kunden bezogen, ich möchte jetzt einfach Delfine sehen. Ja. Dass man einfach auch weiß, hey, es kann nicht garantiert werden, dass Delfine angeboten werden. Das sind frei lebende Tiere. selbst wenn sie da sind, sind sie manchmal nicht in der Laune, um herumzuschwimmen oder Interaktionen zu, die wollen ihr Ding, sage ich jetzt mal, machen und sind nicht an uns Menschen interessiert. Und das müssen wir einfach respektieren und sagen, okay, es ist so. Und nicht wieder zurück aufs Boot, den Delfin hinterherfahren, wieder reinspringen, so wie das ausgeübt wird. Und das ist wirklich, ich sage jetzt mal, sehr traurig zu beobachten, dass irgendwie dieses Mitgefühl zu den Tieren nicht vorhanden ist. Und deshalb auch etwas sagen, wenn man vielleicht auf einer solchen Tour ist, ja, dass man dem Guide sagt, dem Captain sagt, hey, mit den Leuten an Bord auch spricht, mit anderen Touristen, hey, was hier abgeht, ist nicht okay. Dass man was sagt, ich treffe sehr viele Leute, die sagen, hey, ich hatte das Gefühl, das war nicht okay, aber sie sagen nichts.
Ja.
Und das ist halt wichtig, oder, dass man das wirklich kommuniziert. Und es gibt Touranbieter, die das wirklich gut machen, in kleineren Gruppen, mit einem guten Briefing. Und wenn es halt nicht so wird, vielleicht das auch in sozialen Medien stellen. Und auch Druck macht. Ja, das ist ganz wichtig, weil der Kunde ist der König. Und das gilt eigentlich immer noch. Und je mehr Leute aufgeklärt sind und das gar nicht mehr so wollen, hey, ich muss jetzt mit 100%iger Garantie mit diesem Delfin schwimmen, ja, wenn sie verstehen, hey, die wollen nicht und das passt einfach nicht, ja, und dann kann wirklich eine Veränderung stattfinden, wenn man sich dafür einsetzt, und weil es fängt bei einem selbst an. Und wenn es halt niemand gibt, dann am besten gar nicht so eine solche Tour machen.
Ich kann mir vorstellen, dass das für dich echt ganz schön frustrierend auch sein kann. Du bist halt seit 15 Jahren richtig aktiv und allem Anschein nach ist es noch keine Region geworden, in der du allen anderen Operatoren zugucken kannst und tief durchatmest und sagst, ah, schön, die machen es super, sondern es gibt, glaube ich, einige schwarze Schafe. Ich habe Geschichten gehört, wo Leute explizit deinen Namen genannt haben, gesagt haben, Wahnsinn, was die für eine Ausdauer und Geduld hat, weil ich schon mitbekommen habe, wie sie in Seelenruhe den Leuten nett erklärt, den anderen Operatoren, wie es richtig gemacht wird. Und ein Jahr später muss man es denen immer noch erklären, weil sie es nicht umsetzen. Und da frage ich mich, wie erlebst du das und wie schaffst du das, da nicht zu verzweifeln, sondern irgendwie positiv zu bleiben?
Ja, man darf einfach nicht aufgeben. Ich glaube, das ist wirklich so, die Hoffnung nicht verlieren. Man findet immer wieder neue Leute, inspirierende Leute. Ich bilde jetzt auch angehende Captains aus, Bootscrew, und die sind so positiv und haben, also die geben mir richtig Hoffnung. Es braucht halt Zeit, bis eine Generation sich komplett ändert, aber diese Geduld, diese Ausdauer, die braucht man einfach. Und das Positive, ich glaube, sich auf das Positive konzentrieren und die Veränderung, die positive Veränderung stärken, weil es gibt gute Operators. Und da schreibe ich dann auch sofort oder ich sage, hey, super gemacht. Und es macht mich so glücklich, wenn ich das sehe, wie langsam manchmal die Boote dann an die Delfine, also wirklich wegbleiben oder das Boot dann festmachen am Riff und dann warten, bis die Delfine da durchziehen. Und dann haben sie eine wunderschöne Erfahrung und
im Einklang.
Im Einklang mit den Delfinen sein. Und das macht mich wirklich einfach voll glücklich. Weil es geht, ja, es ist der Approach, das müssen wir fördern und es gibt Leute, die das durchziehen und so machen und irgendwann wird es auch jetzt in Ägypten kommen, ich weiß zwar nicht wann, aber die Hoffnung nie verlieren und viele, viele Anhänger haben, die das weitersagen und wirklich andere halt dann auch aufklären.
Das ist total toll. Du bist so positiv. Ich habe die Frage gestellt und damit gerechnet, dass es wahrscheinlich so eine Antwort gibt, die eine schmerzhafte Emotion transportiert von, oh, das ist so hart und irgendwie, ne, also so habe ich es mir vorgestellt und jetzt strahlst du vor mir und sagst, nein, das Positive und hier und da passieren gute Dinge. Das finde ich großartig, das finde ich ganz, ganz toll und ich glaube, das ist auch eine Qualität von dir, ohne dass wir uns jetzt besonders gut kennen, aber also schätze ich so ein, einfach aufgrund dieser Frage, den Blick auf das Positive zu richten und ich glaube, damit kannst du ganz viele Leute anstecken, finde ich toll.
Also du hast mich jetzt diese Frage gestellt, stell sie mir, wenn du mit mir auf dem Boot bist und es herrscht Chaos.
Was sagst du dann?
Ja, da bin ich, das tut mir richtig weh. Ja,
okay.
Das tut mir weh. Es ist, aber wie gesagt, nicht aufgeben und sich auf das Positive fokussieren. Ja, das ist die Lösung. Also sonst müssen wir gar nichts mehr machen.
Genau, wir haben keine andere Wahl.
Also es geht ja gar nicht. Was da abgeht, das ganze Meer, ja, was da herrscht. Also ich meine, da kann jeder, das sind wir alle, sind auch im selben Boot und wir alle haben diese Herausforderungen und müssen diese Kraft haben, irgendwie dieses Negative irgendwie umzuwandeln, ja, in Hoffnung und Lösungen.
Super. Absolut. Wir springen jetzt in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Meer oder Berge?
Meer.
Ist dir schwer gefallen?
Ja, weil ich bin auch sehr gerne in den Bergen. Aber wenn ich entscheiden kann, wo willst du leben? Am Meer.
Schimpansen oder Delfine?
Ja, Delfine ist ja mein Leben, aber Schimpansen finde ich immer noch sehr spannend.
Sehr gut. Delfine oder Menschen?
Ja, Menschen, Familie, Freunde, das gehört zum Leben. Das ist einfach so und die Delfine gehören mittlerweile auch zum Leben. Also muss ich jetzt, also ich sage, beides ist mir sehr wichtig, aber ich muss und oder sagen.
Ja, wenn du selber das schon so anbietest, dann bin ich jetzt auch mal streng und sage, du musst dich jetzt entscheiden. Wer sind dir die lieberen Lebewesen, die Delfine oder die Menschen?
Nein, also ich liebe meine Familie und meine Freunde. Also ich würde sie. Also
das und die Delfine hören hier nicht zu. Also du kannst jetzt echt für Menschen entscheiden.
Ja. Ich liebe die Delfine, aber ich würde, wenn es wirklich darum geht, ich bin für meine Familie und meine Freunde auch da.
Ja, und du bist auch ein Mensch. Das ist
ich bin ein Mensch.
Das ist auch ein bisschen eine komische Frage, muss ich mir jetzt aber auch selber mal wirklich sagen. Das geht ja gar nicht.
Das geht gar nicht. Also.
Fisch oder vegan?
Ja, ich esse keinen Fisch. Ja, ich esse eigentlich nichts, was aus dem Meer kommt oder aus dem Wasser. Ja, von dem her, ja, ich esse Tierprodukte und so weiter schon auch. Also Fisch, also vegan bin ich auch nicht.
Dann nehmen wir trotzdem vegan und können das einordnen.
Okay.
Eher vegan als Fisch.
Ja, definitiv.
So kann man sagen, ja. Meine Heimat. Ist das Ägypten oder die Schweiz?
Es ist beides.
Das klappt ja richtig gut mit dir und den Entweder-Oder-Fragen.
Es geht gar nicht. Nee, das ist ja das Ding. Ich bin auch nicht ein Mensch, schwarz oder weiß.
Ja.
Das bin ich eben genau nicht. Ich sehe immer diese Lösungen. Und dass beides wichtig ist, ja. Und das macht es irgendwie aus. Ich hasse diese Fragen.
Punkt. Ich hasse diese Fragen. Pass auf, wir kommen zu anderen Fragen. Das sind jetzt nämlich Halbsätze. Da darfst du dann genau deinen Weg zu Ende führen. Was ich von Delfinen gelernt habe, ist
Geduld und im Moment sein.
Der größte Irrtum über Delfine ist,
dass er immer lacht und unser Freund sein will.
Eine Botschaft, die ich allen Reisenden gerne mit auf den Weg geben würde, ist,
dass man Delfintouren so wild, dass sie nachhaltig und delfinfreundlich sind. Mhm.
Mein größter Erfolg ist?
Ein paar kleine Geheimnisse entdeckt zu haben vom indopazifischen großen Tümmler.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Selbstheilung, wie sich das auf Deutsch nennt, Self-Medication, von den Delfinen, die sich an Korallen und Schwämmen reiben.
Cool. In 5 Jahren werde ich?
Hoffentlich mehr über die Delfine wissen und berichten.
Das hoffe ich auch. Angela, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich weiß, es war ein sehr, sehr stressiger Tag für dich und jetzt hast du dir auf jeden Fall 2 Stunden richtig freigeräumt, dass wir hier sprechen können. Du hast mich und ich bin ganz sicher ganz, ganz viele der Zuhörenden für die Delfine begeistert. Mit deiner positiven Energie hast du mich angesteckt und ich bin so froh zu wissen, dass so jemand wie du da in den Meeren ist und die Delfine beschützt, sie auf sie schaut, darauf schaut, dass andere Menschen in einem guten Setting eben auch diese tollen Erfahrungen mit Delfinen machen können. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass du da warst. Vielen Dank.
Ich danke dir und allen auch, die mit dabei sind und sich für das Meer einsetzen.
Das war Angela Ziltener. Sie hat mich total begeistert mit ihrer positiven Art, mit ihrer Geschichte, die ja fast wie ein Märchen klingt. Ein Mensch, der so eine enge Beziehung zu Delfinen hat, das ist doch unfassbar. Zumal diese Delfine ja in freier Wildbahn leben und sich selbst bewusst dazu entscheiden, diesen Kontakt zu suchen. Und das macht diese Geschichte umso schöner. Man merkt wirklich, wie wichtig die Tiere für Angela sind und wie sehr sie das Wohl dieser Tiere im Sinn hat. Und dementsprechend verstärke ich dann nochmal ihren Aufruf, achtet bei Delfintouren wirklich darauf, dass diese im Einklang mit den Bedürfnissen der Delfine stattfinden. Diese Anbieter gibt es, es lohnt sich danach zu suchen und vor allem, es lohnt sich auch laut zu werden und es anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, Moment, hier läuft gerade was falsch. Ich glaube, wenn man das beachtet, dann kann man auch guten Gewissens eine richtig tolle Zeit mit diesen Tieren verbringen. Ein kleiner Nebenaspekt, der in diesem Gespräch nur ganz kurz dran kam, ist bei mir aber irgendwie hängen geblieben. Und zwar die Zeit, in der sie nicht an Delfinen geforscht hat, sondern an Schimpansen. Und ihr eigentlich immer klar war, sie will das mit den Delfinen machen, aber der richtige Moment war irgendwie noch nicht gekommen. Und dann hat sie eben in einem anderen Forschungsbereich gearbeitet und, wie sie dann sagt, ganz viele wichtige Informationen und Erkenntnisse mitgenommen, die sie jetzt eben auch in der aktuellen Forschung gebrauchen kann. Und was ich da für mich mitnehme, ist die Botschaft, es muss nicht immer alles so schnell wie möglich und auf direktestem Wege klappen. Das ist durchaus was, was ich mir selber schon immer wünsche, wenn ich mir was in den Kopf setze, dass es dann auch zackig umgesetzt wird. Manchmal lohnt es sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Flow zu gehen, abzuwarten, bis der richtige Moment gekommen ist und dann Vollgas zu geben. Das nimmt auch auf jeden Fall ein wenig den Stress und den Druck raus, der uns manchmal begleitet, wenn wir so unsere Ziele verfolgen. Falls ihr Lust habt, Angela dabei zu helfen, ihr Ziel weiter zu verfolgen, dann könnt ihr sie unterstützen. Und zwar, indem ihr an die Dolphin Watch Alliance spendet. Ich mache dafür einen Link in die Shownotes. Das ist eine NGO, die Angela, glaube ich, selber mitgegründet hat und die auf jeden Fall ihre Forschung unterstützt. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf eine weitere Folge, in der ein Meeresbiologe davon erzählt, wie er Tiere erforscht, um sie zu schützen, dann hört mal in Folge Nummer 98 rein. Dort erzählt Haiforscher Lennart Vosgetter von der Zeit, in der er die größte jemals beschriebene Population von Tigerhaien erforscht hat. Zeitweise war er da mit 30, 40 Tieren gleichzeitig im Wasser und hatte auch eine ganz schön brenzliche Situation. Mittlerweile erforscht er die Haie Europas. Warum er das tut, erzählt er in der Episode. Sie heißt Faszination Hai Nummer 98 mit Lennart Vosgetter. Viel Spaß beim Reinhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere, und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen, und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.